onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 436. In Lateinamerika war in den letzten Wochen mal wieder einiges los. Zunächst präsentieren wir euch eine positive Nachricht. Am 14. Juni wurde vom argentinischen Parlament endlich die Legalisierung der Abtreibung beschlossen. Wir haben dazu ein paar Fakten zusammengestellt. Aber danach geht es schon nach Nicaragua. Die anhaltende Repression im Land sorgt zunehmend auch für Gegengewalt. Die Zahl der Toten seit dem 18. April ist bereits auf 200 gestiegen. Die Lage ist unübersichtlich, die Desinformation überall. Wir versuchen trotzdem, euch einen Überblick zu verschaffen. Und in Kolumbien hat es wieder nicht gereicht. 42% für den linken Präsidentschaftskandidaten Petro waren nicht genug. Iván Duque, Vertreter des konservativen Establishments und Ziehsohn von Hardliner Uribe, wird der nächste Präsident. Das bedeutet für den Friedensprozess nichts Gutes. Allerdings war vom Frieden in vielen Provinzen eh nicht viel zu spüren. Bereits vor den Wahlen haben wir darüber mit zwei AktivistInnen aus der kolumbianischen Provinz Bolívar gesprochen. Und beginnen tun wir mit einer Nachricht über eine Demonstration, die in Krefeld stattfand, und zwar vor dem Haus des ehemaligen Sektenarztes der Colonia Dignidad, Hartmut Hopp. Hopp ist in Chile wegen schwerer Menschenrechtsverbrechen verurteilt. Viel Interesse beim Hören wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Am Samstag, den 16. Juni, demonstrierten etwa 50 Menschen vor dem Haus des früheren Arztes der Colonia Dignidad, Hartmut Hopp, in Krefeld. Hopp war führender Teil der deutschen Sekte in Chile und ist dort zu 5 Jahren Haft verurteilt, ging aber stattdessen zurück nach Deutschland. Seit 2011 ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Krefeld gegen Hopp wegen Beihilfe zu Kindesmissbrauch, zwangsweiser Verabreichung von Psychopharmaka und Beteiligung an der Ermordung von 3 Gefangenen. Bislang ohne Ergebnis. Myrna Troncoso ist aus Chile nach Krefeld gereist, um Aufklärung zu fordern.
Tatiba mía es ver a Hopp, hablar con él y entregarle una carta.
Wir wollen Hartmut Hopp sehen, mit ihm sprechen und ihm unseren Brief übergeben, in dem wir ihn auffordern, endlich die Wahrheit zu sagen. Damit wir nach 45 Jahren endlich unsere Angehörigen finden und unseren Schmerz lindern können. Das ist das Mindeste an Respekt, das wir erwarten.
Die 75-Jährige ist die Vertreterin der Angehörigen von verschwundenen politischen Gefangenen aus Chile. Die zierliche Frau trägt ein Foto ihres Bruders Ricardo um den Hals, der 1974 verhaftet wurde und von dem sie vermutet, dass er in der Colonia Dignidad ermordet wurde. 2014 forderte die chilenische Regierung, Hopp solle seine Strafe in Deutschland verbüßen. Das Landgericht Krefeld hat dem im August 2017 zugestimmt. Jetzt prüft das Oberlandesgericht als letzte Instanz des ordentlichen Verfahrenswegs Hopps Beschwerde dagegen. Hopp ist zwar zu Hause, als Myrna Troncoso an seiner Haustür klingelt und den Brief einwirft. Er fotografiert die Kundgebung auch aus dem Fenster. Aber ihrem Wunsch nach einem Gespräch kommt er nicht nach. Nach einem einstimmigen Beschluss des Bundestages vom Juni 2017 muss die Bundesregierung die Verbrechen in der Colonia Dignidad aufarbeiten. In diesem Rahmen muss sie dem Parlament bis 30. Juni ein Konzept von Hilfsmaßnahmen für die Opfer der Sekte vorlegen und die Einrichtung einer Gedenkstätte zusammen mit den chilenischen Stellen prüfen. Die Zeit drängt, vor allem für die Opfer. Hintergrundberichte zu dem Thema findet ihr auch auf unserer Webseite www.npla.de. Checkliste Menschenrechte.
Linda Hinhörer. Menschenrechte in 1,5 Minuten auf den Punkt gebracht. Heute Frauenrechte.
Frauenrechte sind Menschenrechte.
Doch trotz offizieller Gleichstellung von Frau und Mann ist die Mehrheit der Armen und Analphabeten weiblich.
Was müssen wir uns für Fragen stellen als Gesellschaft, damit das anders wird?
Man muss sich ja fragen, warum wird in den klassischen Frauenberufen so wenig bezahlt? Na, weil man deren Arbeit nicht wertschätzt, ganz einfach. Weil Frauen verdienen ja auch weniger, wenn sie im gleichen Beruf arbeiten wie Männer.
Kein Mensch kommt als Opfer oder als Täter auf diese Welt. Und doch gibt es auch hier geschlechtsspezifische Unterschiede.
Gerade bei den Tötungen ist es eben so, dass, wenn man sich das Gesamtbild anguckt, werden mehr Männer getötet als Frauen. Aber sobald es in die Familie geht, in die Intimbeziehungen, dreht sich das Bild um und Frauen sind mehrheitlich die Opfer.
Zeit, sich gegen Gewalt an Frauen zu organisieren, findet der Zusammenschluss Keine mehr, der in Anlehnung an die argentinische Bewegung Ni Una Menos hier in Deutschland entstanden ist.
Weil ich es wichtig finde, dass Feminizide und Frauenmorde sichtbarer gemacht werden.
Diese Probleme, die passieren überall in der ganzen Welt. Und wir sind hier, um das zu ändern.
Also aufgepasst, das ist ein Problem, das alle angeht. Nur gemeinsam schaffen wir es, die patriarchalen Strukturen zu durchbrechen und eine wirkliche Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen.
So guys, if you're hearing this, we need you to stand up and fight for women's rights.
Argentinien. Parlament beschließt Legalisierung von Abtreibungen. Sexualerziehung, um sich entscheiden zu können. Verhütungsmittel, um nicht abtreiben zu müssen. Legale Abtreibung, um nicht zu sterben. So lautete seit 2003 der griffige Slogan der Kampagne für ein Recht auf sichere, legale und kostenlose Abtreibung in Argentinien. Seit vergangenen Donnerstag ist das Bündnis der Verwirklichung seiner Forderung ein gutes Stück näher gekommen. Ein gutes Stück näher gekommen. Mit 129 Pro- und 125 Gegenstimmen wurde vom Abgeordnetenhaus denkbar knapp ein Gesetzesvorhaben verabschiedet, welches Schwangerschaftsabbrüche bis zur 14. Schwangerschaftswoche und in Einzelfällen auch darüber hinaus erlaubt. Zehntausende, vor allem junge Frauen, verfolgten bei winterlichen Temperaturen die Live-Übertragung der 23 Stunden dauernden Debatte vor dem Kongressgebäude in Buenos Aires. Viele blieben die ganze Nacht. Die Bilder, nachdem gegen 9 Uhr morgens Ortszeit das Ergebnis der Abstimmung feststand, machen Geschichte. Eine Welle aus grünen Halstüchern, dem Symbol für die Zustimmung zur Legalisierung, ging durch die übermüdeten Menschenmassen.
Zwar waren Abtreibungen unter bestimmten Umständen in Argentinien schon vorher nicht strafbar, im Falle einer Vergewaltigung oder wenn das Leben der schwangeren Frau in Gefahr war. Doch bedurfte es dafür einer richterlichen Anordnung, andernfalls drohten bis zu 4 Jahre Haft. Auch wenn davon in der Realität selten Gebrauch gemacht wurde, zwang diese Situation Frauen in die Illegalität. Laut offizieller Quelle starben etwa 2016 30 Frauen an den Folgen illegaler Abtreibungen. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Jetzt liegt der Ball beim argentinischen Senat. Hier sitzt auch die ehemalige Präsidentin Cristina Fernández, unter deren Mitte-Links-Regierung ähnliche Vorhaben mehrfach in der Schublade verschwanden. Die erklärte Abtreibungsgegnerin wird es sich gut überlegen, ob sie sich nun nicht eher den Forderungen ihrer feministischen Tochter und vieler ihrer Parteigenossinnen anschließt. Auch der rechtskonservative Präsident Mauricio Macri, der sich ebenfalls als Verfechter des Lebens bezeichnet, hat sein Veto zur Entscheidung bereits ausgeschlossen. Ruth Zurbriggen ist Aktivistin und Teil der Kampagne, die sich seit vielen Jahren für die Legalisierung engagiert hat. Aus Buenos Aires berichtet sie.
El 13 de junio y el 14 de junio vivimos días que van a quedar grabados para siempre en nuestra memoria.
Am 13. und 14. Juni haben wir unvergessliche Tage erlebt. Wir konnten erreichen, dass der Gesetzesentwurf für die Legalisierung der Abtreibung endlich verabschiedet wurde. Das ist ein Riesenfortschritt für das Abgeordnetenhaus und ist der feministischen Bewegung zu verdanken, die nicht locker ließ und immer größer wurde. So gingen in Buenos Aires 1 Million Menschen auf die Straße und in ganz Argentinien hat es an diesem Tag Aktionen gegeben. Wir sind sehr glücklich und bewegt. Und wir bereiten uns darauf vor, wie der Senat das diskutieren wird. Wir haben keinen Zweifel, dass das neue Gesetz gesellschaftlich angenommen wird. Und es fehlt nur noch, dass auch der Senat dem Beschluss zustimmt. Aber am wichtigsten ist, für die, die wir seit vielen Jahren für dieses Recht gekämpft haben, war es ein Tag zum Feiern. Besser gesagt, 2 Tage. Zumal die Entscheidung fast 20 Stunden dauerte und wir die ganze Debatte die ganze Nacht durch verfolgt haben, um dann am 14. endlich die Abstimmung zu feiern.
Duró prácticamente 20 horas de debate y seguimos esos debates durante toda la noche para volver a festejar el 14, lo que fue la media sanción.
Nicaragua kommt nicht zur Ruhe. Im Gegenteil, es sieht sogar so aus, als wenn die Situation dort immer schlimmer wird. Wir versuchen, die Ereignisse seit dem 30. Mai zusammenzufassen. Am 30. Mai demonstrierten in der Hauptstadt Managua und in anderen nicaraguanischen Städten Hunderttausende gegen die Regierung von Daniel Ortega und Ehefrau und Vizepräsidentin Rosario Murillo. Die Demonstration in Managua wurde mit Schusswaffen angegriffen, Dutzende starben. Seitdem ist die Gewaltspirale im Land weiter eskaliert. Die Kirche hat als Konsequenz auf den Angriff den runden Tisch ausgesetzt und Präsident Ortega eine Frist gesetzt, um einige Forderungen der Opposition umzusetzen. Dazu gehören ein Ende der Repression und baldige Neuwahlen. Am 7. Juni hat Ortega von der Kirchenführung Zeit zum Nachdenken gefordert. Bischof Silvio Báez warf Daniel Ortega vor, sich mit Hilfe der Repression immer weiter von der Realität im Land zu entfernen. Mehrere Stadtteile in der Hauptstadt Managua, aber auch Masaya und andere Städte waren mit Barrikaden abgeriegelt. Auch mehrere Fernstraßen wurden blockiert. In den Tagen vor dem 11. Juni gingen Polizisten und bewaffnete Ortega-treue Gruppen, auch Parapolizisten genannt, gewaltsam gegen die Blockaden vor. Dabei starben weitere Menschen. An mehreren Orten wurden auch Polizisten erschossen. Am 14. Juni hatte die Oppositionsbewegung, die den Rücktritt Ortegas fordert, einen landesweiten Streik einberufen, der 24 Stunden dauern sollte. Am 15. Juni teilten die nicaraguanischen Behörden mit, dass tausende NicaraguanerInnen versuchen, das Land zu verlassen. Ebenfalls am 15. Juni zählte das nicaraguanische Menschenrechtszentrum, CENIT, bereits 170 Tote. Das teilte Vorstandsmitglied Gonzalo Carrion mit. Er fühlte sich an die Zeiten der Somoza-Diktatur erinnert. Heute muss ich leider mitteilen, dass das Regime bereits 170 Menschen umgebracht hat. Wir sehen hier einen Staat, der die Realität leugnet, der leugnet, dass er unterdrückt und dabei weiter unsere Leute umbringt, in Masaya, León, Matagalpa und in einigen Vierteln von Managua. Diese Diktatur kennt keine Grenzen. So gibt es keinen Weg mehr zurück. Und wir als Menschenrechtsverteidiger können nicht aufhören, die Toten zu zählen, weil sie nicht aufhören zu töten. Carrion forderte einen politischen Willen für einen Ausweg aus der Krise, die 2 Monate zuvor begonnen hat. Ohne diesen politischen Willen gäbe es nur noch mehr Repressionen. Weitere 8 Todesopfer kamen allein am Samstag, 16. Juni, dazu. Am frühen Morgen wurde ein Wohnhaus in Managua angezündet und brannte völlig aus. 6 Menschen verbrannten, darunter 2 Kinder. In dem abgebrannten Haus wurden Matratzen hergestellt. AnwohnerInnen berichteten, Maskierte hätten am frühen Morgen Molotow-Cocktails in das Haus geworfen. Sie rechneten die Maskierten den regierungstreuen Parapolizisten zu. Der Bruder des Hausbesitzers berichtete, sein Bruder sei erschossen worden, weil er sich geweigert habe, Scharfschützen auf seinen Balkon zu lassen. Daraufhin hätten die Maskierten Feuer gelegt. In sozialen Netzwerken wurden Videos verbreitet, auf denen zu sehen ist, wie die Leichen unter chaotischen Umständen geborgen werden. Kurz danach fallen Schüsse, Feuerwehr und Nachbarn flüchten. Auch Rechtsanwalt Alvaro Garcia hält regierungstreue Akteure für die Täter. Alle Nachbarn, die Aufnahmen der Überwachungskameras, alles deutet darauf hin, dass die Polizei und bewaffnete Vermummte die Tat durchgeführt haben, durch die diese Menschen ums Leben gekommen sind. Vertreter des nicaraguanischen Menschenrechtszentrums, der Interamerikanischen Menschenrechtskommission und der Organisation Amerikanischer Staaten verurteilten den Angriff als Terrorakt. Kurze Zeit nach dem Anschlag wurde in der Nähe eine Gruppe von Polizisten und Verwaltungsmitarbeitern angegriffen, die anscheinend Barrikaden räumen wollten. 2 dieser Männer wurden erschossen und anschließend auf offener Straße verbrannt.
Para este lunes 18 de junio estaba programada nuevamente la mesa de trabajo del diálogo nacional. Sin embargo, en horas del mediodía, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia suspendieron las mesas de trabajo.
Überschattet von dem Verbrechen sollte der nationale runde Tisch am Montag, 18. Juni, trotzdem weitergehen. Zuvor hatte die Regierung einer Untersuchung der Unruhen durch die Interamerikanische Menschenrechtskommission zugestimmt. Es wurde sich auch geeinigt, die Straßenblockaden abzubauen. Doch verschiedene Arbeitsgruppen haben ihre Sitzungen bereits am Montag wieder unterbrochen, nachdem sich die Regierung geweigert hatte, die Einladungen für internationale Beobachter vorzulegen. Zudem hat die Zivile Allianz, zu der UnternehmerInnen, VertreterInnen der Zivilgesellschaft, Studierende und Bauern gehören, die Regierung für den Brandanschlag auf die Familie verantwortlich gemacht. Der Verhandlungsführer der Regierung, Denis Moncada, wies das umgehend zurück. Unterdessen gehen die Auseinandersetzungen im Land weiter. Die Zahl der Todesopfer soll bereits auf über 200 gestiegen sein. Noch immer sind einige Stadtteile von Managua und Masaya abgeriegelt. Die Bewohner befürchten Angriffe von Polizei und Parapolizei. Die nicaraguanische Menschenrechtsvereinigung hat zudem über 70 illegale Festnahmen registriert. Fortsetzung folgt. We'll be right back.
verzeihst nicht, entzweist nicht, vertreibst nicht, machst nicht.
Nach dem Wahlsieg des rechten Kandidaten Iván Duque in Kolumbien, der als Marionette des Hardliners Álvaro Uribe gilt, steht der Friedensprozess mit der FARC-Guerilla wieder auf der Kippe. Allerdings hat es in vielen Provinzen Kolumbiens nie einen wirklichen Frieden gegeben. Wir werfen einen Blick in die nordkolumbianische Provinz Bolívar. Bolívar gilt als eine der stärksten vom Bürgerkrieg betroffenen Provinzen. Wir haben uns mit den Menschenrechtlern Gladys Rojas und Narciso Beleño getroffen. Sie erzählen von den Problemen und Herausforderungen, vor denen sie im Süden der Provinz Bolívar stehen. Das Gespräch fand bereits vor der Präsidentschaftswahl statt.
Bueno, mi nombre es Narciso Beleño, soy representante de la Federación Agrominera en el sur de Bolívar.
No, yo soy Gladys Rojas, hago parte del equipo de trabajo de la Corporación Sembrar.
Gladys Rojas Sierra von der landwirtschaftlichen Vereinigung Sembrar und Narciso Beleño Belaides von der Vereinigung Unabhängiger Bergarbeiter im Süden Bolívars waren auf einer Infotour unterwegs. Eines ihrer Anliegen war es, den Diskurs der Regierung Santos zu widerlegen, man befinde sich bereits im Postkonflikt. In Wirklichkeit sei man im Süden von Bolívar weit von einem Frieden entfernt, so wie in vielen anderen Provinzen Kolumbiens. Das liege nicht nur daran, dass etwa mit der ELN noch kein Frieden geschlossen worden ist, betont Gladys Rojas.
Las causas que han generado el conflicto siguen existiendo.
Die Gründe für den Konflikt existieren noch immer. Es gibt keine garantierten Grundrechte für unsere Gemeinden, weder für die Bauern noch die Indigenen noch die AfrokolumbianerInnen. Man kann sich in Kolumbien nicht darauf verlassen, dass man ein Recht auf Gesundheit, auf Bildung und andere Grundrechte hat. Und das sind die wirklichen Gründe für den Krieg, nicht die Existenz der Aufständischen. Die Entwaffnung war ein wichtiger Schritt. Aber wenn nicht die strukturellen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Gründe für den Konflikt angegangen werden, wird es keinen Frieden geben.
Políticas sociales y económicas que generaron el conflicto en Colombia, pues no vamos a tener paz.
Auch der Paramilitarismus ist weiterhin im ganzen Land aktiv, obwohl die Regierung das leugnet. Und soziale Bewegungen wie die ihre werden vom Staat verfolgt. Im März 2017 gab es eine Verhaftungswelle gegen soziale AktivistInnen im Süden Bolívars. Sie sollen die ELN unterstützt haben, hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft. Später kam raus, dass einige der AktivistInnen nur verhaftet wurden, weil sie Demonstrationen organisiert hatten. Rojas sieht einen Zusammenhang.
Para nosotros la conexión ha sido históricamente y continúa siendo los intereses económicos.
Für uns hat es diese Verbindung immer gegeben, wegen der wirtschaftlichen Interessen an unseren Gebieten. Nicht nur im Süden Bolívars, sondern in allen Gebieten, die reich an Ressourcen wie Wasser, Mineralien und Land sind. Das sind die Interessen, die die Regierung, die multinationalen Konzerne und die Paramilitärs gemeinsam haben. Diese Interessensgemeinschaft hat ihnen schon immer dazu gedient, die sozialen Bewegungen mundtot zu machen, weil sie sich gegen diese Wirtschaftspolitik richten.
Der Süden der Provinz Bolívar ist 1.800.000 Hektar groß und weite Teile sind bereits an multinationale Bergbaufirmen konzessioniert. Damit droht dem Gebiet Naturzerstörung und die Vertreibung der dort lebenden Menschen. Narciso Beleño Belaides von der Bergbauvereinigung ist besorgt.
La Federación Agrominera a la cual yo represento su actividad es la pequeña minería, la.
Die Vereinigung, die ich repräsentiere, betreibt kleine Minen, vertritt Kleinbauern und Fischer. Der traditionelle Bergbau ist stigmatisiert und wird in großem Stil durch die Regierung verfolgt. Wir Kleinen sollen verschwinden, weil die Regierung die Ländereien an die großen Bergbaufirmen verscherbeln will, die dann die Bodenschätze großflächig ausbeuten wollen. Wir sind kleine Mineros und wollen die Natur erhalten, aber Firmen wie Anglo Gold Ashanti zum Beispiel wollen das Gebiet 30 oder 40 Jahre lang ausbeuten. Das würde das Ökosystem im Süden von Bolívar zerstören. Und das wollen wir nicht und deshalb werden wir verfolgt und ermordet, weil wir anderer Meinung sind als die kolumbianische Regierung.
Por eso somos perseguidos, por eso somos asesinados por tener un pensamiento diferente al que tiene el gobierno colombiano.
An dem Wirtschaftsmodell wird sich nichts ändern. So viel steht nach dem Wahlsieg des Uribe-Lagers schon mal fest. Aber das zeigt einmal mehr, ohne Mobilisierung der sozialen Bewegungen wird es in Kolumbien keine Veränderungen geben, zumal auch die bisherige Regierung ihre Versprechen nicht eingelöst hat. Im Gegenteil, weiterhin werden Menschen von ihrem Land vertrieben, weiterhin werden soziale Bewegungen kriminalisiert, weiterhin werden Aktivisten umgebracht und die Täter nicht vor Gericht gestellt, beklagt Gladys Rojas.
Bueno, las investigaciones no dan respuesta como siempre. Los niveles de impunidad en Colombia son enormes.
Die Ermittlungen blieben ergebnislos. Es gibt eine enorm hohe Straflosigkeit. Man weiß nicht, wer hinter den Morden steckt. Aber für die sozialen Bewegungen ist klar, dass wirtschaftliche Interessen dahinter stecken. Dadurch ist uns klar geworden, dass es darum geht, die sozialen Bewegungen zu vernichten. Der ständige Kriegszustand soll aufrechterhalten bleiben, damit man die Gebiete weiterhin widerstandslos an die Multis weitergeben kann. Und die einzigen, die daran Interesse haben, sind die Ultrarechten in Kolumbien.
Die im Süden der Provinz Bolívar verhafteten AktivistInnen kamen im November wieder frei, aber die willkürlichen Festnahmen und Einschüchterungsversuche gehen weiter. Und erst im März kam es erneut zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der Armee und der ELN. Ein Frieden ist so nicht in Sicht. Zudem wurden im vergangenen Jahr in Kolumbien nach Angaben der Menschenrechtsorganisation INDEPAS mindestens 170 soziale Aktivistinnen und Aktivisten ermordet. Mit dem Wahlsieg der Rechten wird sich diese Zahl wohl kaum verringern.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de